Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Susanne Kuhlmann und diesen Themen. Besorgniserregender Kandidat. Das Europäische Gericht in Luxemburg urteilte zur Chemikalie Bisphenol A, die in vielen Alltagsprodukten steckt. Dann unser Schwerpunkt zur Klimapolitik. Was will Deutschland und was tut die Welt? Wir stellen das Klimawunder an Kenias Küsten vor, Mangrovenwälder. Und unser Klima im Wandel, der Aktionstag in Rheinland-Pfalz. In Bolivien haben Waldbrände 4 Millionen Hektar Land zerstört und Tracker für Haustiere stellen wir schließlich im Verbrauchertipp vor. Trinkflaschen, Konservendosen, Lebensmittelverpackungen. Die Chemikalie Bisphenol A begegnet uns dauernd. Im vergangenen Juli stufte das Europäische Gericht in Luxemburg Bisphenol A als besonders besorgniserregenden Stoff ein. Nicht nur, weil davon ausgegangen wird, dass er die Fortpflanzungsfähigkeit des Menschen beeinträchtigen kann, auch weil vermutet wird, dass Bisphenol A das Hormonsystem von Mensch und Tier schädigen könnte. Der Hersteller- und Importverband Plastics Europe hatte gegen diese Einstufung geklagt. Heute Vormittag fällte das Europäische Gericht sein Urteil. Tonja Koch in Saarbrücken, wie fiel das aus?
Ja, es fiel so aus wie das Letzte, dass nämlich das Europäische Gericht irgendwo diese Ängste und die Bedenken hinsichtlich von Bisphenol A bestätigt hat, wenn man so will. Das heutige Urteil ist im Grunde ein weiterer Schritt damit, um Klarheit zu schaffen im Umgang mit der Chemikalie. Denn der klagende Verband der Plastikhersteller in Europa, er war der Auffassung, dass die Europäische Chemikalienagentur sozusagen es sich leicht gemacht hat und nicht alle wissenschaftlichen Ergebnisse geprüft hat, als sie zu der Einschätzung gelangt ist, dass Bisphenol A androgene Effekte gegenüber dem Menschen erzeugt, also in den Hormonhaushalt eingreift. Da sagt das Europäische Gericht doch, die Europäische Chemikalienagentur hat alles richtig gemacht. Sie hat ihre Entscheidung auf Basis vorhandener wissenschaftlicher Erkenntnisse getroffen und man dürfe von ihr nicht erwarten, dass sie weitere Studien abwartet, um dann möglicherweise zu anderen Einschätzungen zu gelangen. Das aber hatte dieser Unternehmensverband gefordert.
Das heißt also, dass Bisphenol A zu Recht einen Platz auf der sogenannten Kandidatenliste der EU-Chemikalienverordnung REACH hat. Was heißt das denn?
Ja, das ist recht kompliziert. Wenn also ein Stoff von der Europäischen Chemikalienagentur, in der im Übrigen ja auch sämtliche EU-Staaten mit ihren Experten vertreten sind, eine Substanz auf die Liste der besonders besorgniserregenden Stoffe setzt, dann können daraus besondere Verpflichtungen für Unternehmen erwachsen, die mit diesen Stoffen umgehen. Denn wenn ein Stoff ausgewählt wird und sozusagen den Kandidatenstatus verlässt, dann wird er zulassungspflichtig und das löst ein Verfahren aus, das vor allem die Unternehmen betrifft. Denn der Antragsteller, also Unternehmen, die diese Substanz verwenden möchten, müssen dann die Risiken der Chemikalien untersuchen und bewerten. Sie müssen die schädlichen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt aufzeigen. Erst danach urteilen dann die Experten der Agentur, ob, wie viel und in welchem Zusammenhang der Stoff verwendet werden darf. Bei Bisphenol A könnte dieser Prozess also drohen.
Das jüngste Verfahren um diese Chemikalie ist ja nicht das einzige. Worum ging es in den Verfahren zuvor?
Also es sind im Grunde genommen 3 Verfahren. Davon sind mit dem heutigen Urteil 2 entschieden. Im Juli, darauf haben Sie hingewiesen, hat das Europäische Gericht die Frage, ob Bisphenol A auf die Kandidatenliste gehört, mit einem klaren Ja beantwortet. Heute nun hat das Gericht darüber befunden, dass der Wirkstoff hormonschädigende Effekte gegenüber dem Menschen erzielt und die Substanz damit als sogenannten endokrinen Disruptor eingestuft. Und in einem dritten Verfahren geht es um die endokrine Wirkweise gegenüber der Umwelt, die heute nicht Gegenstand war. Wenn auch das letzte Verfahren entschieden ist, gibt es sozusagen ein juristisches Gesamtpaket, auf das sich dann nachfolgende Entscheidungen auch stützen können. Aber jeder Schritt wirkt sich bereits aus. Nach Angaben des Umweltbundesamtes überlegen sich immer mehr Unternehmen, ob sie, so sie Alternativen haben, weiter mit dem Stoff arbeiten oder ihn ersetzen, die Tendenz weise nach unten. Dazu beigetragen hat die EU auch dadurch, dass die Europäische Chemikalienagentur zum Beispiel die Konzentration von Bisphenol A in Thermopapier ab dem kommenden Jahr auf 0,02% beschränkt. Das kommt de facto einem Verbot gleich. Also wir kennen das alle, Kassenzettel oder Faxpapiere sind dann frei von diesen schädlichen Einflüssen, auch in Babytrinkflaschen oder darf es nicht mehr verwendet werden. Und auch in Spielzeugen ist der Einsatz von Bisphenol A beschränkt.
Soweit Tonja Koch über das Urteil des Europäischen Gerichts zur Chemikalie Bisphenol A. Dankeschön nach Saarbrücken. Nachtsitzung im Kanzleramt und noch kein greifbares Ergebnis in Sicht. Der Kabinettsausschuss zum Klimaschutz dauert seit gestern Abend an. Wie kann Deutschland am besten Treibhausgase reduzieren? Georg Ehring ist im Studio. Welche Modelle liegen auf dem Tisch?
Die Nachtsitzung ist ja inzwischen zu einer Tagsitzung geworden, ohne Übergang. Im Kern geht es für mich, das ist der Kern dieses komplexen Klimaschutzprogrammes, darum, dass CO2-Ausstoß einen Preis bekommt. Und wie das gehen soll, das steht wohl noch nicht so richtig fest. Die CDU-CSU befürwortet Zertifikate, entsprechend dem Emissionshandel, den es in der Europäischen Union schon lange gibt, ausgeweitet auf Gebäude und Verkehr, das heißt die Heizung und der Treibstoff. Die Großhändler müssten dann Zertifikate erwerben, um Treibstoff, um Benzin oder Heizöl verkaufen zu können. Das ist die marktwirtschaftliche Lösung. Die Regierung hat dann die CO2-Obergrenze in der Hand und kann dann festlegen, wie viel Klimaschutz tatsächlich gemacht wird. Die SPD ist dagegen für eine CO2-Steuer. Da legt der Staat den Preis fest, wie viele Emissionen dann kommen. Das sieht man dann. Der Vorteil dieser Steuer ist, dass sie relativ schnell und leicht einführbar ist. Das Ergebnis ist allerdings nicht so sicher. Ich vermute, dass ein Mischmodell dabei herauskommen wird, möglicherweise anfangs mit stärkerem Steuercharakter, weil das eben schneller geht, und später mit einem Übergang zu einem Zertifikatehandel. Aber das müssen wir abwarten und das ist nur ein Teil des ganzen Maßnahmepaketes.
An strittigen Fragen herrscht ja kein Mangel. Ein paar davon haben Sie schon erwähnt. Wie können Straßenverkehr, Gebäude, Industrie klimaverträglicher werden? Und wie soll auch der Ausstieg aus der Kohleverstromung im Einzelnen geregelt werden? Wie lässt sich das alles ein bisschen sortieren?
Der Ausstieg aus der Kohleverstromung ist sicherlich der Beitrag, der am meisten für das Klima bringt. Da hat ja die Kommission 2038 als Schlussdatum vorgeschlagen. Möglicherweise ginge das durch CO2-Bepreisung, durch den Emissionshandel, wo die Preise auch angezogen sind in Europa, deutlich schneller. Das muss sozial flankiert werden. Es gibt darüber hinaus in den bisher bekannt gewordenen Papieren eine ganze Fülle von Maßnahmen, die Förderung der Elektromobilität, mehr Prämien gerade für kleinere Autos, Steuererhöhungen für Spritschlucker, zum Ausgleich eine höhere Pendlerpauschale, steuerliche Förderung der Gebäudesanierung, Energieeffizienz in der Industrie, Senkung des Stickstoffüberschusses in der Landwirtschaft. Das war jetzt eine ganz schnelle Aufzählung und das zeigt, das Paket ist ziemlich umfangreich und ziemlich unübersichtlich. Es gibt ganz viele Ansprüche, die die einzelnen Parteien daran haben. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil, sie legt besonderen Wert auf die Nachprüfbarkeit, das sagte er heute früh im Deutschlandfunk.
Am Ende muss stehen, dass wir eine gesetzliche Grundlage in Deutschland bekommen, dass wir die Klimaschutzziele 2030 erreichen und dass wir jedes Jahr auch überprüfen können, ob wir in den einzelnen Sektoren, also der Wohnbereich, der Verkehrbereich, der Bereich der Energiepolitik, ob wir in jedem Bereich wirklich vorangekommen sind.
Und bei der Nachprüfung könnte sich dann allerdings herausstellen, dass das nicht reicht. Kritiker rechnen das jetzt schon vor. Deutschland will ja bis 2030 55% der Emissionen verglichen mit 1990 einsparen. Und Kritiker rechnen auch vor, dass auch das zu wenig wäre, um das Pariser Klimaziel von 1,5 Grad zu erreichen.
Stichwort Pariser Klimaziel, das ist ja auch das Thema am Montag, wenn in New York der UN-Klimagipfel stattfindet. Gelegenheit also für eine Gesamtbilanz. Wie sieht es bei anderen großen Treibhausgasemittenten aus?
Schlecht. Wir sind weit entfernt von 1,5 Grad oder auch nur von der Einhaltung des ursprünglichen 2-Grad-Ziels. Der Climate Action Tracker, das ist ein Wissenschaftsverbund, der die Klimaanstrengungen verfolgt und berechnet hat, herausgegeben, wenn alle Versprechungen umgesetzt werden, dann würden wir etwa bei 2,9 Grad landen Ende des Jahrhunderts. Wenn die Politik so weitergeht, wie sie praktisch geht, also manche Versprechen auch nicht eingehalten werden, bei 3,2 Grad, jeweils mit großen Unsicherheiten nach oben und unten, weil die Klimaforschung Verbrauchsentwicklung nicht so genau ist. Von den großen CO2-Emittenten sind fast alle entweder unzureichend bis hin zu völlig unzureichend. Nur Indien mit einem ehrgeizigen Solarprogramm ist kompatibel mit dem 2-Grad-Ziel. Die Europäische Union ist unzureichend und damit noch besser als viele andere, zum Beispiel die USA oder Russland.
Das Ringen um eine deutsche Klimaschutzstrategie, soweit die Einordnungen von Georg Ehring. Dankeschön. Klimaschutz ist also auch anderswo in der Welt ein zentrales Thema, das haben wir gerade gehört. In Kenia zum Beispiel, wo früher dichte Mangrovenwälder die Küsten schützten. Lange Zeit wurden sie allerdings abgeholzt und verfeuert. Jetzt forsten einige Dörfer wieder mit Mangroven auf, denn dank des Handels mit CO2-Zertifikaten verdienen sie jetzt mit lebenden Mangroven Geld. Die Reportage von Antje Diekans.
Grün, soweit das Auge reicht. Mangroven wiegen sich sanft im Wind. Vögel zwitschern. Enver Njiru schaut mit Stolz von einem Hochsitz auf diese Idylle.
So we are in our activity area one.
Wir sind in unserem Projektgebiet 1. Wir haben hier einen natürlichen Wald, 107 Hektar groß, mit verschiedenen Mangrovenarten.
Of mixed mangrove species.
Die 28-Jährige ist Mitstreiterin bei Mikoko Pamoja, übersetzt Mangroven für alle an Kenias Küste. Die Gruppe hat sich zum Ziel gesetzt, die Wälder zu schützen und neue Bäume anzupflanzen.
It is the first community project in the world to conserve mangroves through the sale of carbon credits.
Es ist das erste Gemeinschaftsprojekt weltweit, das Mangroven erhalten will, indem es am Emissionshandel verdient. Jedes Jahr verkaufen wir 3000 Tonnen Kohlendioxid. Unsere Käufer sind vor allem internationale Firmen und Organisationen, deren Mitarbeiter für Konferenzen weit fliegen müssen. Sie wollen so ihren ökologischen Fußabdruck verringern.
Mangroven sind regelrechte Fresser von Kohlendioxid und Co. Sie können bis zu 5-mal mehr Treibhausgase speichern als andere Bäume. In Kenia wurden Mangroven lange Zeit abgeholzt und für den Hausbau oder auch als Feuerholz genutzt. Mikoko Pamoja versucht seit 6 Jahren, die Küstenregion im Süden wieder grüner zu machen. Inzwischen gibt es auch Unterstützung von der Regierung.
Seit vergangenem Jahr ist das Schlagen von Mangrovenbäumen verboten. Aber in vielen Regionen haben die Menschen kein anderes Holz. Sie fällen die Bäume weiter, auch wenn es illegal ist.
Das Projekt stellt darum Wachleute für den Wald ein. Von den Hochsitzen aus haben Shaban Jambia und seine Kollegen alles im Blick.
Wir mögen Mangroven wirklich. Die Küstenregion könnte zwar ohne Mangroven überleben, aber wir hätten dann viele Probleme.
Zum Beispiel, dass die Fischer weniger fangen würden. Schon jetzt gehen ihnen nicht mehr so viele Fische wie früher ins Netz. Die Mangrovenwälder mit ihren Wurzeln im Meerwasser sind ein guter Laichgrund für viele Arten. Je mehr Bäume, je mehr Fische. Enver Njiru und andere Projektmitarbeiter haben in Strandnähe hunderte neue Setzlinge gepflanzt. Die kleinen Stängel wiegen sich in den Wellen. Doch ihre Überlebensrate ist gering.
Schon wenn wir sie in einer Baumschule großziehen, kommen nur etwa 30% durch. Und wenn wir sie dann von der Baumschule hierher bringen, geht die Rate noch einmal deutlich runter.
Trotzdem ist es zu schaffen. Das zeigt ein gepflanzter Wald nicht weit von den Setzlingen. Viele neue Bäume im Kampf gegen den Klimawandel. Das gibt Schwung für weitere Projekte.
Wir hoffen, dass wir vielleicht auch die Ersten sein werden, die Kohlendioxid mit Seegras abbauen.
Denn das wächst auch an der kenianischen Küste und ist genau wie Mangroven ein wahres Klimawunder.
Mangroven für den Klimaschutz, aus Kenia berichtete Antje Diekans. Die Bewegung Fridays for Future läutet heute eine globale Streikwoche für das Klima ein, mit Aktionen und Kundgebungen in vielen Ländern im Vorfeld des Sonderklimagipfels der Vereinten Nationen in New York am Montag. Die Aktionswoche gegen die Klimakrise findet auch in Deutschland statt, zum Beispiel in Mainz. Anke Petermann war dort heute Vormittag in der Universität. Was, Frau Petermann, haben Sie dort erlebt?
Also zunächst mal so gegen 10 Uhr habe ich noch einen relativ semesterferienruhigen Campus erlebt, denn der Demonstrationszug von hier aus in die Stadt, der geht erst in wenigen Minuten los. Aber immerhin gab es einen Run auf diesen einen Vorlesungssaal, in dem die Doppelvorlesung der beiden Atmosphärenphysiker Professor Stefan Bormann aus Mainz und Mark Lawrence vom Institut für Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam jetzt soeben zu Ende geht. Also da gab es viele vorwiegend junge Leute, die das hören wollten. Und Lawrence hatte übrigens diesen wissenschaftlichen Auftakt des globalen Klimastreiks in Mainz auch initiiert. Im Publikum, da waren unter anderem Schüler einer Umwelt-AG eines Pfälzer Gymnasiums, die jetzt Fehlstunden riskieren. Es waren Eltern dort, Interessenten aus der Erwachsenenbildung. Manche haben Urlaub genommen, andere sagen, ja, wir sind sogar von unserem Arbeitgeber beurlaubt worden. Und gemeinsam ist ihnen eigentlich allen, dass sie sagen, die Wissenschaft ist eine ganz wichtige Basis für uns.
Wir versuchen immer, Hoffnung zu verbreiten und zu sagen, ja, das wird best gut und wir müssen nur was tun und jeder Einzelne kann ja anfangen, stimmt aber nicht. Da sind wir längst zu spät für und wir müssen durchaus auch an den Systemwandel ran. Na, dass wir weg müssen von diesem Wachstumsgedanken und diesem wachstumsgetriebenen Leben und Handeln. Also wir können, uns kann es sehr gut gehen, auch ohne verzichten zu müssen, wir mal schrumpfen oder auch mal stagnieren. Also das kann man alles gut gestalten.
Also das war jetzt die Position von Stefan Lux und gemeinsam oder was man da auch raushört, ist eben eine große Sorge, dass wenn man jetzt nicht handelt, dass es dann bald zu spät sein könnte.
Wollen jetzt mehr Leute solche Fächer studieren, Physik oder Atmosphärenphysik?
Also man kann da jetzt noch keinen Trend feststellen. Das hat mir jedenfalls Stefan Bormann, der Professor, gesagt. Der meinte, es sei einfach noch zu früh. Im Moment schwanken die Studienzahlen. Aber was er auf jeden Fall feststellt, ist ein gestiegenes Interesse für sein Fach.
Was sagt ein Physiker? Sie konnten ja mit dem Professor sprechen zu der These, dass womöglich zusätzlich andere Faktoren als CO2 und andere Treibhausgase auch mitursächlich für den Klimawandel sind. Da gibt es ja auch Physiker, die die gängigen Klimamodelle als zu großskalig kritisieren und bemängeln, es gebe vor allem Annahmen statt konkreter Berechnungen.
Also der Mainzer Professor Bormann sagt, wir haben sehr viele ganz, ganz exakte Daten, die das alles belegen, den Treibhauseffekt. Wo es noch Unsicherheit gibt, das ist in den Simulationen, in den Prognosen, aber auch die werden immer genauer. Und Mark Lawrence, der Nachhaltigkeitsforscher aus Potsdam, der fügt an, wir haben im Prinzip nicht mehr ganz so viel Zeit, um zu warten und er bringt dafür folgendes Bild.
Meine Position wäre, wenn man mit 100 km/h auf eine wahrscheinliche Klippe, eine, wo 99% der Befragten Kennenden sagen, da vorne ist eine Klippe und mit 100 km/h auf diese Klippe zurast und sagt, naja, mir gefällt das eigentlich, wie das ist mit dem Wind in die Haare und so, ich fahre mal weiter und genieße das, bis ich wirklich sicher bin, dass da eine Klippe davor ist und da hoffe ich, dass ich rechtzeitig stoppen kann. Das ist so ungefähr in der Lage, in der wir stehen. Und in diese Mentalität warten wir, bis wir sicher sind. Also wenn wir warten, bis wir sicher sind, sind wir in aller Wahrscheinlichkeit über die Klippe hinüber.
Ja, wir sind schon über die Klippe hinüber, insofern, dass es Korallensterben zum Beispiel geben wird. Das ist ganz klar.
Unser Klima im Wandel zum Start der weltweiten Aktionswoche der Fridays for Future Bewegung war Anke Petermann in Mainz unterwegs. Danke dafür.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Mehr als 100.000 Vierbeiner wurden zwischen Januar und Dezember 2018 bei der Tierschutzorganisation TASSO als vermisst gemeldet. Zwei Drittel davon Katzen. Auch Hunde laufen weg und finden nicht mehr nach Hause. Und damit das nicht passiert, gibt es Ortungsgeräte für Haustiere. Was diese Tracker leisten und was Tierschutzorganisationen davon halten, sagt Ihnen Susanne Lettenbauer.
Sie heißen Invoxia, V-Nect, Giraffus, Petpointer, Tractive oder Locator. Kosten zwischen 40 und 200 Euro, sind rund 4 bis 50 Gramm schwer, im Halsband integriert oder separat zum Befestigen am Geschirr und Halsband erhältlich. Der Markt für Ortungsgeräte, die Haustiere beim Gassigehen oder als Freigänger bei sich tragen können, ist in den vergangenen Jahren gewachsen und entsprechend unübersichtlich. Generell unterscheidet man zwischen einfachen Peilsendern und GPS-Geräten. Peilsender sind sehr leicht, die Akkulaufzeit beträgt mehrere Monate, es entstehen keine Zusatzkosten, weil keine SIM-Karte benötigt wird. Nachteil: ihre Reichweite beschränkt sich auf nur bis zu 500 Metern. Tracker mit GPS-Funktion haben diese Einschränkung nicht, erklärt Michael Hurnaus von der österreichischen Firma Tractive, die sich auf Ortungsgeräte für Haustiere spezialisiert hat.
Der große Unterschied ist, mit einem GPS-Tracker, wie wir ihn anbieten, kann man zu jedem Zeitpunkt nachschauen, wo ist die Katze oder der Hund genau jetzt. Also es muss niemand das Tier finden und wohin bringen, sondern ich kann wirklich in Echtzeit nachschauen, wo Hund oder Katze ist.
Per Smartphone-App ist die Überwachung sehr einfach. Die Route ist außerhalb von Gebäuden im Gelände bis auf den Meter genau nachverfolgbar. Regen oder Matsch macht den meisten Trackern nichts aus. Sie sind wasserfest. Nachteil: die Akkulaufzeit. Je nachdem, wie oft und lange die Echtzeitüberwachung genutzt wird, hält der Akku zwischen 2 bis maximal 5 Tagen, erklärt Trackerhersteller Hurnaus.
Wir müssen das Gerät jederzeit ansprechen können. Das heißt, das Gerät muss immer und zu jedem Zeitpunkt am Mobilfunknetz hängen. Und der Akku ist, wenn man runternimmt, von außen nur in etwa 2 mal 2 mal 1 Zentimeter groß. Der Akku selbst hat, glaube ich, 6 oder 7 Gramm. Das ist wirklich nur ein Mini-Teil. Und je größer man mit diesem Akku wird, umso besser geht's, aber das bedingt natürlich auch mehr Gewicht.
Außerdem benötigt das Gerät eine SIM-Karte wie ein Handy, um GPS-Daten nutzen zu können. Die Abo-Gebühren liegen bei knapp 8 Euro im Monat und bis zu 50 Euro im Jahr. Problem: wenn der Tracker verloren geht, weil die Katze ihr Halsband verliert oder der Hund sich zu intensiv gewälzt hat, wird die Restlaufzeit des Abonnements je nach Anbieter nicht erstattet. Im besten Falle erhält man ein Ersatzgerät. Sein Haustier im Freien zu überwachen, sei generell eine gute Idee, meint Lea Schmitz, Sprecherin des Deutschen Tierschutzbundes. So könne die Zahl von rund 164.000 Katzen und 90.000 Hunden in deutschen Tierheimen vielleicht reduziert werden.
Also so ein Tracking-Gerät kann natürlich hilfreich sein, weil man das Tier, wenn der Hund sich zum Beispiel einfach mal losreißt und irgendeinem Kaninchen hinterherjagt, dass man ihn einfach selber schnell wieder aufspüren und finden kann und ihn vielleicht im besten Fall gar nicht vermisst melden muss.
Vor allem bei Katzen sollten die Ortungsgeräte aber nur an Sicherheitshalsbändern befestigt werden, die sich bei Krafteinwirkung von allein öffnen, wenn sich das Tier in einem Zaun oder in Hecken verfangen hat, betont die Tierschützerin. Zusätzlich zur Ortungsfunktion können einzelne Tracking-Geräte auch die Aktivitäten des Tieres aufzeichnen, ähnlich einem Schrittzähler bei Menschen. Wer möchte, kann so kontrollieren, ob Hund oder Katze genügend Auslauf in der Woche bekommt.
Der Verbrauchertipp von Susanne Lettenbauer. Rund 8 Monate nach dem verheerenden Dammbruch an einer Eisenerzmine im brasilianischen Brumadinho hat ein Gericht den ersten Familien der Opfer eine Entschädigung in Millionenhöhe zugesprochen. Der Bergbaukonzern Vale wurde zur Zahlung von umgerechnet rund 2,6 Millionen Euro für die Hinterbliebenen von 3 Toten verurteilt. Eine Mutter hatte die Klage eingereicht. Sie verlor bei dem Unglück ihren Sohn und ihre Tochter und auch ihre schwangere Schwiegertochter kam ums Leben. Klagen von weiteren Angehörigen der Opfer sind noch anhängig. Durch den Dammbruch im südöstlichen Bundesstaat Minas Gerais waren 249 Menschen umgekommen. 21 Menschen gelten nach wie vor als vermisst. Um die Klimapolitik der Bundesregierung geht es auch in den Informationen am Mittag. Darin dann auch ein Bericht über den Start der größten Arktis-Expedition aller Zeiten heute in Norwegen. Soweit Umwelt und Verbraucher für heute. Danke für Ihr Interesse, sagt Susanne Kuhlmann.